Schön, dass du mit am Start bist hier bei deinem interaktiven Podcast. Ich beantworte deine Fragen und spreche über das, was dich bewegt. Ich bin dann mal ehrlich. Ein fettes Hallo da draußen und schön, dass ihr wieder mit am Start seid hier bei Ich bin dann mal ehrlich. Und genau das wollen wir sein. Wir wollen ehrlich sein. Und ich fange ganz ehrlich mal mit einem, ja, mit einem krassen Thema an, nämlich das Thema, kann ich als Superheld oder als Superheldin überhaupt glücklich werden? Kann ich, wenn ich über Wissen verfüge und über Weisheit, überhaupt noch das Leben genießen? Und das ist eine ganz elementare Frage, weil wir sind ja auch Menschen, die andere Menschen inspirieren, sie motivieren, sie begleiten, sie beeinflussen. Gerade wenn wir mit Kindern zusammen sind, dann findet permanent Beeinflussung statt. Und unsere Beeinflussung hat natürlich eine Auswirkung und die hat wieder eine Einwirkung. Das heißt, alles, was wir auswirken, das führt dann dazu, dass derjenige, der dann davon motiviert oder inspiriert wird oder der das so für sich aufnimmt, dass das in dem auch arbeitet und dann etwas aus ihm macht und dann passiert etwas Innerliches, das wiederum zu einem Ausdruck führt. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass wir uns mal endlich Gedanken darüber machen, wie wollen wir sein und was lösen wir in anderen aus? Es geht hier ja auch um das Thema Beeinflussung und Manipulation. Und das ist nicht immer nur negativ, sondern das passiert einfach so, vor allen Dingen, wenn wir Erwachsene mit Kindern zusammen sind und die natürlich denen das Leben zeigen, denen das Leben erklären, denen sagen, warum wir, wie wir denken und wie wir fühlen und was wir brauchen. Das wirkt sich natürlich alles aus. Und ich frage mich manchmal ganz ehrlich, wie ist denn das in erster Linie? Mama, fangen wir mal von vorne an. In erster Linie, was ist, wenn ich ein Kind sehr klug mache, wenn ich ihm sehr viel Wissen mitgebe, sehr viel Erkenntnisse, wenn ich das Kind sehr viel erleben lasse. Also je klüger, je weiser, je gebildeter ein Mensch, desto mehr kommt er natürlich auch mit sich selbst und seinen Gefühlen und seinen Bedürfnissen in den Konflikt. Da bin ich ganz fest überzeugt. Natürlich geht sowas wie Achtsamkeit, Selbstfürsorge, Resilienz damit einher. Nichtsdestotrotz, wenn ich erstmal weiß, mal ganz naiv gesagt, wenn ich erstmal weiß, wie es um die Welt da draußen steht, wenn ich weiß, wie viel Elend es gibt, wie viel Armut, wie viel Traurigkeit, wie viel Frustration, wie viel Unglück, wie viel Krieg, all diese Dinge, die es ja natürlich da draußen gibt, wenn ich das erstmal weiß, wie kann ich dann noch glücklich werden? Das ist so das Erste. Und das Zweite ist, was ist, wenn ich ein Superheld bin, eine Superheldin und habe Superkräfte? Und ihr kennt das ja alles aus den Filmen und das kommt ja nicht von ungefähr. Wisst ihr, das ist ja alles, natürlich haben wir vielleicht in echt noch keinen Superman oder Batman gesehen, aber wenn jemand Fähigkeiten hat, die Welt zu verändern, die Welt ein Stückchen besser zu machen, und wir können ja die Heldinnen unseres Alltags nehmen und die Helden, wie zum Beispiel Greta, Gandhi, Martin Luther King, die haben ja auch alle einen hohen Preis dafür bezahlt. Und darüber mache ich mir schon Gedanken, wenn wir selbst zu Helden oder Heldinnen werden oder unsere Kinder zu Helden und Heldinnen aufziehen, welchen Preis werden die dafür zahlen? Denn so ein Held, der zahlt auch manchmal den Preis der Einsamkeit, der bezahlt auch den Preis der Traurigkeit und der Frustration, weil er sieht, dass er das schafft, aber dass viele andere das noch nicht schaffen oder gar nicht erst schaffen wollen oder sich gar nicht dafür interessieren. Wie weh tut das, wenn ich so sehr für etwas brenne und kämpfe und ich weiß, es ist gut und die anderen übernehmen das aber nicht, setzen sich nicht mal damit auseinander und ich kämpfe manchmal so ganz allein, ihr kennt das bestimmt, ne? Das macht doch auch was mit mir, egal wie resilient ich bin, egal wie selbstbewusst und selbstwertig ich bin, wenn doch die Mission über allem steht und wenn ich dafür brenne, die Welt ein Stückchen besser zu machen, aber es gelingt mir nicht, weil viele Menschen nicht mitziehen oder Angst haben oder gar nicht erst wollen oder das scheiße finden, dann löst das doch was in mir aus. Und wie gehe ich dann damit um? Einfach haben es vielleicht die Menschen, die es sehr, naja, ich könnte jetzt sagen oberflächlich oder sehr einfach aufwachsen, die einen sehr einfachen Radius, einen sehr beschränkten oder eingeschränkten Horizont haben und sich gar nicht so Gedanken machen um die Welt da draußen, die Menschen, das politische Miteinander, das Finanzsystem, die Armut, die Kinderrechte, ne? Wenn man sich damit nicht beschäftigt, dann läuft man auch weniger Gefahr, unglücklich zu werden oder bedrückt zu sein. Und das ist so eine große Frage, so eine elementare Frage für mich, die ich jetzt mal da rausgebe an euch. Wenn wir Menschen inspirieren und motivieren wollen, über sich hinauszuwachsen, wenn wir Menschen begleiten wollen, darin sich zu bilden, sich Wissen anzueignen und Fähigkeiten zu entwickeln, dann heißt das doch auch zeitgleich, dass diese Menschen mehr in Kontakt kommen mit Dingen, die vielleicht auch wehtun können. Und was ist denn da besser? Gibt es überhaupt sowas wie besser und schlechter? Ist es einfacher oder ist es schöner für Menschen einfach zu leben, sich einfach auch geistig abzuschotten, sich berieseln zu lassen von Sinnlosigkeiten oder von Ablenkungen und gar nicht über das große Geschehen der Welt nachzudenken, geschweige denn irgendwas dafür zu tun und dafür aber glücklich und gesund zu sein? Oder sind die gar nicht glücklich und gesund? Täuschen wir uns da alle nur? Sind es die Heldinnen und Helden, die wahrhaft glücklich und gesund leben können, die dann aber dafür wirklich einen hohen Preis zahlen, weil sie dann angefeindet werden, Shitstorm auch mal bekommen, weil sie viele Gegner auch haben oder ausgelacht werden? Also es ist irgendwie ein mega wichtiges und spannendes Thema zu überlegen, welchen Preis bezahlen wir, wenn wir Superkräfte entwickeln und Heldentaten vollbringen wollen? Und welchen Preis zahlen vielleicht auch unsere Kinder oder Freunde, Partner etc., wenn wir sie mit der Welt da draußen in Kontakt bringen, mit all den Themen, die da sind, wenn wir sie inspirieren wollen, auch für die Welt etwas zu tun, für sich und die Welt, die Menschen einzustehen, dann werden sie dafür einen Preis zahlen. Und die Frage ist, was ist wichtiger im Leben, dass ich einfach so für mich in meiner kleinen Bubble, in meiner kleinen Blase glücklich bin und gar nicht so irgendwas von der Welt da draußen mitbekomme, einfach so ganz, ganz an der Oberfläche bleibe und gar nicht tief eindringe in die Welt, oder wenn ich das Gegenteil davon mache? Das wäre so mein Thema für heute. Fangen wir mal an mit den Fragen, die ihr mir wieder zugeschickt habt. Und dann starten wir mal mit der ersten Frage von Martina. Martina fragt, wieso arbeitest du nicht mehr als Kita-Leitung? Wow, warum arbeite ich nicht mehr als Kita-Leitung? Okay, 12 Jahre habe ich das, glaube ich, gemacht. Und habe dann gemerkt, als ich die Kita-Helden gegründet habe, dass es da draußen mehr gibt als nur mich und meine Kitas. Ich habe viele Kitas aufgebaut, viele geile Teams aufgebaut, viele extrem krasse, unglaubliche Erfolge gefeiert, die es in der Kita-Welt so bisher noch nie gab. Und dann ist mir klar geworden, ich kann das jetzt weitermachen hier im Kleinen oder ich gehe da raus. Ich gehe da raus in eine etwas größere Welt. Sagen wir erstmal nur die deutschsprachige Welt, ne? Da bin ich ja jetzt auch unterwegs. Deutschland, Österreich, Schweiz und so. So, und dann ist mir klar geworden, ich kann doch nicht einfach hier bleiben in meiner kleinen Welt und immer nur so ganz kleine Erfolge feiern, weil da draußen gibt es immerhin über 60.000 Kitas. Es gibt über 790.000, glaube ich, Kita-Fachkräfte in Deutschland. Und ich will die auch inspirieren. Wenn ich es mir zutraue, dann ist es doch wichtig, dass ich diesen Schritt gehe. Und der tut auch weh. Da sind wir ja fast bei dem Thema, Martina, das ich eben hatte. In meiner kleinen Bubble war das zwar nicht immer einfach, aber da konnte ich meine Erfolge feiern, da ging es mir gut, da war ich in mir und da war ich so im Reinen mit allem. Und jetzt in der größeren Welt, in der ich jetzt agiere, da fällt es mir schon manchmal viel, viel schwerer, auch das alles auszuhalten. Ich bin in so vielen Kitas oder so vielen Teams und bei so vielen Kita-Trägern oder Behörden und Ämtern, Institutionen, Organisationen, die wollen manchmal gar nicht sich verändern. Die haben gar keinen Bock auf Heldentaten. Die wollen nicht über sich hinauswachsen. Die wollen einfach nur, Achtung, nur einen Job machen. Und das war es für mich nie. Ich habe noch nie einfach nur einen Job gemacht. Für mich war immer das, was ich tue, auch Berufung. Das war mein Leben. Ich habe da ja nicht getrennt zwischen Beruf und Familie. Ich bin immer das, was ich tue. Und dann ist mir klar geworden, Martina, es ist jetzt Zeit, den nächsten Schritt zu gehen. Zeit, nach draußen zu gehen und die Leute zu inspirieren, sie zu motivieren und wirklich etwas zu bewegen in einer größeren Form. Und dann habe ich mich dazu entschlossen, 2019 war das, glaube ich, jetzt, nachdem ich immer mehr reduziert habe meine Stunden, tatsächlich das Ding jetzt an den Nagel zu hängen und zu sagen, okay, ich gehe jetzt da raus in die Kitas und ich begleite jetzt die Menschen in den Jobs, in den Positionen, die ich selber ausgeführt habe. Und das war mir auch immer eine Herzensangelegenheit, dass ich nicht irgendwie so einer bin, ne, so vom Studium und dann so einen auf Fachberatung machen oder sowas, aber niemals in der Kita gearbeitet haben, sondern ich komme von der Basis und ich helfe den Menschen in der Basis. Ja, das ist so, das kann ich jetzt dazu sagen, genau. Und das macht mich genauso glücklich, wie ich vorher als Kita-Leitung glücklich war. Und jetzt könntest du mich noch fragen, vermisst du es, als Kita-Leitung zu arbeiten? Das hast du aber nicht gefragt, Martina, deswegen werde ich darauf nicht antworten. Da musst du mir die Frage nochmal schicken. So, kommen wir zu Pamela. Pamela, oh, das ist eine lange Frage. Wie gehst du damit um, wenn Oma und Opa oder die Freunde deiner Kinder Einfluss auf die Erziehung und die Interessen deiner Kinder nehmen? Oh, alter Schwede. Ja, Mensch, Pamela, da fragst du den Richtigen. Das war für mich am Anfang sauschwer. Als meine Kinder dann rübergegangen sind zu Oma und Opa, wir haben ja hier das Mehrgenerationenhaus oder hochgegangen sind, und dann habe ich gesehen, wie Oma und Opa meine Kinder erziehen, was die da alles essen dürfen, was die da machen dürfen, wie sie sich benehmen dürfen, was sie im Fernsehen angucken, dass sie überhaupt Fernsehen gucken dort, ne? Und wo die hingehen und wie die Oma und der Opa mit denen reden, wie die auch die Kinder bilden und mit Weisheit oder Wissen füttern, ne? Die Rhetorik, die Sprache, die Worte. Die Art und Weise. Die Großeltern sind auch selbstständig. Die haben ja ein Bestattungsinstitut, ne, hier mit im Haus und eine Schreinerei. Und das ist so, das sind manchmal Sachen dabei, da habe ich gedacht, so, Alter, ich könnte nur explodieren. Ich könnte ausrasten. Und ich habe eine fantastische Frau, die mir immer wieder gesagt hat, naja, also das sind auch Welten, die dazugehören. Und wenn wir hier in unserer Familienwelt, wenn wir da die Kinder einfach stark machen, wenn wir sie mit ganz viel Bindung und Sicherheit und Geborgenheit ausstellen, mit ganz viel Raffinesse und Klugheit und was auch immer, dann können sie sehr gut mit diesen anderen Welten da draußen umgehen. Und das heißt, ich habe auch von meiner fantastischen Frau gelernt und habe dann gesagt, gut, ich lasse das einfach mal passieren. Und ich habe tatsächlich in den letzten Jahren festgestellt, das ist okay. Also das funktioniert wirklich. Die können da ihre Blase haben bei Oma und Opa. Die können Dinge machen, die ich so nie erlauben würde, die ich gar nicht für gut heiße. Aber meine Kinder können das gut für sich sortieren. Die können das sehr gut auch für sich klären. Und wenn die dann wieder hierher zurückkommen, dann sind die wieder im Familienmodus. Das heißt, die bringen diesen Modus von Oma und Opa da drüben gar nicht mit. Die fordern das gar nicht ein, was sie da drüben kriegen. Und das heißt, wir haben dort echt einen Erfolg gefeiert. Und das ist natürlich ein wichtiges Thema für mich, Pamela, weil ich mir auch denke, da draußen, die Welt ist echt hardcore. Und die ist leider nicht so wie die Ebenhöhe-Welt, also wie die Welt von mir und meiner Frau. Und wir haben ja hier wirklich, wir feiern ja hier Bullabü. Das ist ja der Wahnsinn, wie wir hier leben und was wir hier tun, mit was unsere Kinder in Kontakt kommen, das ist ja ein Traum wahrscheinlich für viele Menschen und auch für uns. Also wir erfüllen uns natürlich den Traum. Also wir träumen nicht nur, das ist auch so eine Sache, sondern wir erfüllen uns natürlich den Traum. Ja, und deswegen ist das für uns, passt das so für uns. Ne? Das ist wie im Kindergarten. Also ich habe gar nicht so die großen pädagogischen Anforderungen an den Kindergarten, in den meine Kinder gehen, weil wir einfach von zu Hause aus so viel Bildung und Wissen und Weisheit leben, so viel Schönheit und so viel Pädagogik auch, dass es gar nicht in der Kita so viel braucht. Trotzdem bin ich da sehr kritisch. So, jetzt kommen wir aber noch zu einer anderen Sache, nämlich nicht nur Opa und Oma, was ich noch relativ gut regulieren kann oder abspeichern, also sozusagen für mich akzeptieren kann. Viel krasser ist das mit Freunden und Freundinnen. Das fängt aber jetzt erst an. Also Rosalie ist ja erst 4 und Mathilda ist 8 in der 2. Klasse und ich finde, gerade bei Mathilda sieht man das jetzt. 2. Klasse, jetzt kommt die 3. Klasse und da wird's dann krass, ne? Da fangen schon die Freundinnen an mit dem Handy, mit Videos, mit YouTube, mit solchen Geschichten von außen. Die kriegen von ihren Eltern extrem viel erzählt. Die dürfen Radio hören da Nachrichten, die überhaupt nicht kindgerecht sind, kriegen ganz viel von anderen Leuten erzählt, wo ich mir denke, ey Leute, wir haben hier Kinder, die sollen auch in ihrer Kinderwelt langsam und achtsam groß werden und ihr bombardiert sie hier einfach mit Erwachsenen-Themen. Das ist immer wieder auch beim Thema vom Anfang, ne? Wie prägen wir unsere Kinder? Was lösen wir in denen aus, wenn wir denen das geben, was wir ihnen dann geben oder sagen, was wir sagen? Und da mache ich mir schon ein bisschen Sorgen, aber soweit ist es halt noch nicht, Pamela. Deswegen kann ich dir dazu noch nicht viel sagen, aber ich beschäftige mich super viel mit dem Thema jenseits meiner Kinder. Also was passiert auf dem Pausenhof der Schule zum Beispiel, ja? Wie funktioniert das mit Peer Groups? Aber gerade bei den Jugendlichen, wie stark lassen die sich beeinflussen? Wie stark habe ich mich beeinflussen lassen? Das war zeitweise super krass. Da hatte ja keiner eine Einwirkung auf mich, abgesehen von meinen Freunden. Also meine Freunde hatten definitiv einen unfassbaren Einfluss. Und jetzt muss ich mir mal angucken, was sind das für Freunde? Was haben die gemacht? Haben die Alkohol getrunken? Haben die geraucht? Was für Musik haben die gehört? Mit welcher Literatur haben sie sich umgeben? Was haben die so angestellt? Ja, mit was haben die sich beschäftigt? Und da steht und fällt ja fast das Jugendleben, ne? Nicht umsonst ist gerade die Pubertät oder gerade die Phase zwischen 10, würde ich mal sagen, zwischen 10 und 20 so elementar. Wir müssen uns unbedingt darüber unterhalten, was da passiert. Und natürlich können wir von Haus aus dafür sorgen, dass unsere Kinder sehr stabil sind und bei gewissen Dingen vielleicht einfach auch sagen, nee, da mache ich nicht mit, aber dennoch ist die Prägezeit oder die Einflusszeit in der Zeit zwischen 10 und 20 Jahren extrem und ich finde es spannend, dass du das hier ansprichst, ich glaube, dazu mache ich mein eigenes Live-Thema. Okay, kommen wir zu Steven. So, du fragst, warum regst du dich über Alkohol so auf? Ja, Steven, warum reg ich mich über Alkohol so auf? Als erstes, ne, reg ich mich darüber auf. Also, es ist gar nicht so der Alkohol an sich. Es ist die Art und Weise, wie wir das hier, wie wir kulturell damit umgehen, wie wir aber auch gegenwärtig damit umgehen. Ich rege mich darüber auf, dass unsere Bundesregierung jetzt in Corona-Zeiten sagt, die Gesundheit steht über allem. Ne, jetzt tut sie so, als wäre sie wirklich interessiert an unserer Gesundheit. Aber unsere Regierung sagt auch, klar, Alkohol und Tabak ist erlaubt, noch viele andere Dinge auch. Und ich denke mir so, wow, es sterben mehr Menschen an Alkohol oder an den Folgen von Alkohol und an Tabak als an Corona. Und das ist einfach signifikant, also das ist einfach ein Fakt, ja, das sind ja jetzt keine Fake News, das kann man einfach nachschauen. Und dann sind das ja aber auch nur die gestorben sind daran. Jetzt haben wir aber auch noch überleg mal, was das macht. Einfach, wenn eine Mutter oder ein Vater alkoholkrank ist oder Kettenraucher ist, was das auch mit den Kindern macht, den Freunden, der Partnerin, dem Partner. Also das hat ja noch viel gigantischere Auswirkungen. Ich finde, wir sind da auch zu lässig. Ich bin gar nicht gegen Alkohol. Ich bin dafür, dass wir erstens über das Thema sprechen und über die Gefährlichkeit, über die Abhängigkeit und über das, was es mit uns macht, auch als Gesellschaft. Und dass es nicht in Ordnung ist zu sagen, dass Alkohol ein Kulturgut ist, weil das tun wir. Ja. Alkohol ist ein Kulturgut. Bier und Wein gehört einfach zur deutschen Kultur. Und dann denke ich mir so, wow, das sind aber Drogen und die machen süchtig und die machen krank und von denen kann man sterben. Von denen stirbt man sogar. Und ich finde es einfach fatal, dass wir darüber gar nicht wirklich sprechen und dass es da keine Regulierung gibt. Ja, jetzt kommt dieses Wort, Regulierung. In anderen Ländern wird das reguliert, ne? Da ist Alkohol sehr viel teurer, da wird Alkohol reguliert im Sinne von, wie viel gibt es überhaupt davon, wo darf das überhaupt verkauft werden, an wen darf das überhaupt verkauft werden und wie hoch sind die Strafen, wenn es da Missbrauch gibt. Ich habe mich riesig gefreut, als es damals hieß, okay, rauchen ab 18. So. Ich sehe extrem viele Jugendliche, die trotzdem rauchen. Also 14- bis 16-, 17-Jährige, die trotzdem rauchen. Und da passiert ja gar nichts. Es sagt ja auch keiner was, weil das immer noch so irgendwie, das gehört immer noch dazu. Das ist immer noch ein Teil unserer Identität, keine Ahnung. Und das finde ich skandalös. Und ich will das nicht. Ich will endlich, dass wir über Alkohol sprechen und über Tabak sprechen. Jetzt könnte ich auch noch die Tabakgeschichte mit reinnehmen, ne? Und dass wir dann überlegen, okay, wie können wir unsere Kinder davor schützen? Wie können wir uns selbst davor schützen? Was ist überhaupt das richtige Maß? Wir sollten auch über das Maß sprechen. Einige sagen, ja, jeden Tag ein Bier oder jeden Tag ein Glas Wein, das darf sein, ja, und ich denke mir so, okay, ich finde das schon grenzwertig und da, es geht gar nicht darum, ich trinke auch Alkohol, also vielleicht trinke ich einmal oder zweimal im Monat Alkohol, ein Glas Wein zum Beispiel oder im Sommer, da ist es zum Beispiel einmal die Woche, glaube ich, oder zweimal sogar die Woche, dass ich mal einen Radler trinke oder ein Bier trinke und ich finde, ich bin nicht, es geht nicht darum, es zu verteufeln und dagegen zu gehen, sondern die Verhältnismäßigkeit, einmal über die Gefahren im Klaren zu sein und darüber zu sprechen, auch in ganz vielen Talkshows und Reportagen und nicht nur auf ARD um 24 Uhr nachts, sondern auch tagtäglich. Und mir geht es auch darum, was tut der Staat eigentlich, um uns zu schützen? Denn wer hat ja auch das Grundgesetz und ne, jetzt arbeitet er ja in Corona-Zeiten nach dem Grundgesetz und will uns einfach auch, will unsere Gesundheit schützen. Wieso tut er das denn nicht, wenn es um Alkohol geht oder wenn es um Tabak geht? Na, da verdient er ja dran, ne? Da gibt es ja auch die fetten Steuern. Ihr müsst euch mal ansehen, was der Staat an Steuern einnimmt, an Tabaksteuern, Alkoholsteuer. Das sind gigantische Beträge. Und da rege ich mich einfach tierisch auf. Das zu dem Thema, Steven. Ja, ich finde es ganz wichtig, dass wir uns dafür sensibilisieren. Nicht per se immer dagegen sein, sondern einfach das Thema öffnen und dann überlegen, wollen wir das so, macht das Sinn für uns und ist das auch in Ordnung, wie unsere Politiker, unsere Regierung dann damit umgeht. Jo, kommen wir zu Marleen. Marleen hat gefragt, was tust du, wenn du mal nichts tust? Wow, Marleen, das ist... Wow, was tue ich, wenn ich mal nichts tue? Also jetzt würde meine Frau sich wegschmeißen und wahrscheinlich ein paar Freunde, die mich kennen, auch und würden sagen, so, der kann gar nicht nichts tun, das geht überhaupt nicht und das ist wahrscheinlich so. Es fällt mir extrem schwer, ich bin ein Getriebener, ich bin wirklich so ein Wolf, ich muss weiter und immer weiter und den einen Erfolg nach dem nächsten, also Erfolg, könnte man jetzt mal definieren, was ist Erfolg? Für mich ist es einfach das Erreichen eines Ziels und dann kommt das nächste Ziel und dann kommt das nächste Ziel. Manchmal vergesse ich sogar, an den Rand zu schauen, um mir bewusst zu werden, was passiert da eigentlich gerade? Also, ne, der Weg ist das Ziel, das vergesse ich tatsächlich und es fällt mir sehr schwer, manchmal nichts zu tun. Ich setze mich dann hin und mache mir mal eine Kerze an und guck mal die Kerze an. Da gibt es dieses berühmte Beispiel auch aus dem Buddhismus, auch in anderen Religions- und Kulturformen, dass man sich eine Kerze anzündet und tatsächlich so lange davor sitzt, bis sie abgebrannt ist. Da gibt es viele Dinge, auch Meditation mache ich sehr, sehr gerne, autogenes Training, progressive Muskelentspannung. Das sind Dinge, aber da siehst du ja wieder, da tue ich wieder was. Dieses einfache Nichtstun, einfach auf der Couch zu lümmeln und da zu sein irgendwie, das fällt mir sauschwer. Und es fällt mir auch schwer, das zu ertragen, wenn andere das tun, tatsächlich. Also ich könnte jetzt nicht irgendwie mit irgendjemandem da so rumgammeln, nur so gammeln und so sinnlose Sachen machen wie so sinnlos Fernsehen oder so. Ne? Alles, was ich mache, braucht einen Sinn. Manchmal mache ich sogar parallel 2, 3 Dinge auf einmal oder sogar 4. Wenn ich hier sitze in meinem Hauptquartier, meinem Superhelden-Hauptquartier, habe ich ganz viele Dinge, die parallel sind. Hier sind überall kleine Workstations und mehrere Computer und da laufen überall unterschiedliche Dinge und dann bearbeite ich vieles parallel und gleichzeitig und dann mal von da nach da und es ist gar nicht so einfach. Also, Marleen, was mache ich, wenn ich nichts tue? Das gibt's tatsächlich so gut wie gar nicht. Ich tue immer irgendetwas und jetzt war ich vor kurzem, habe ich eine Schneewanderung gemacht, 4 Tage bei minus 20 Grad, bei 2 Meter hohem Schnee raus, nur ich und die Natur, aber da tue ich ja auch wieder was und klar, ich reduziere meinen Geist, ich reduziere mich selbst, ich fokussiere mich auf das Wesentliche in mir und außerhalb von mir, ich lenke mich gar nicht mehr ab. Vielleicht könnte man diesen Zustand am ehesten beschreiben mit dem, das ist für mich nichts tun, wenn ich irgendwann nur noch laufe, das habe ich auf dem Jakobsweg erlebt, ne? Irgendwann nach ein paar Tagen, da läufst du und dann geht das Gehirn so aus und der Kopf geht aus, die Denkmaschine hört endlich auf und das ist irgendwie so ein ganz magischer Moment und natürlich laufe ich dann immer noch und natürlich ist dann in mir eine gewisse Form von Spiritualität oder auch von Magie und Zauber und ich denke vielleicht nichts, aber ich tue ja trotzdem was. Also gibt es überhaupt diesen Zustand, Marleen? Ich weiß nicht, kannst du ihn mal beschreiben? Den Zustand nichts zu tun, tue ich nicht immer etwas und wenn ich atme und wenn ich esse oder wenn ich trinke oder wenn ich einfach nur da liege und die Zehen bewege, die Finger bewege, vielleicht gibt es diesen Zustand gar nicht. Vielleicht geht es darum, nur um die Reduzierung, nicht um das Nichtstun, sondern um die Reduzierung und den Fokus. Ich glaube, das könnte für mich hier die Antwort auf deine Frage sein, dass es eher darum geht, kann ich mich reduzieren, kann ich mich fokussieren auf vielleicht nur eine Sache und diese Sache mache ich 100%. Das ist ähnlich, wie die Hindus das sagen. da geht's um, wenn ich gehe, dann gehe ich, wenn ich esse, dann esse ich, wenn ich stehe, dann stehe ich, wenn ich sitze, dann sitze ich, wenn ich bete, dann bete ich. Ja, vielleicht ist das in etwa so. Da tue ich trotzdem was, aber bin sehr stark reduziert und dadurch auch in meiner Ruhe, in meiner Kraftquelle. Ja, ich hoffe, das passt als Antwort, Marleen. Gehen wir mal zu Aurelia. Das ist die letzte Frage für heute. Aurelia, sie fragt, angestellt oder selbstständig, was findest du besser? Boah, dann nehme ich doch erstmal einen Schluck Kaffee. So. Ja, was finde ich besser? Ich habe ja jetzt beides gemacht oder ich bin noch in einem drin, nämlich in der Selbstständigkeit und es hat beides was. Also ihr hört, das wurde jetzt nicht schön, ich weiß. Wir wollen ja, wir lieben es ja, wenn jemand so pro oder contra ist, ne? Wenn das so ganz klar ist. Ich mag es, wenn Dinge von aus unterschiedlichen Blickwinkeln betrachtet werden und vor allen Dingen mag ich es, wenn wir uns immer wieder über den Preis im Klaren sind. Ich bin jetzt von ganzem Herzen selbstständig und das ist großartig. Ich will nicht angestellt sein. Im Moment will ich einfach nur selbstständig sein. Obacht, hier nochmal an der Stelle Aurelia, ein ganz kleiner Hinweis. Ich lebe immer im Hier und Jetzt. Und für mich ist es immer ein Zeichen von Entwicklung, wenn ich auch meine Meinung ändere. Ne? Ich sehe eine veränderte Meinung nicht als Schwachstelle der eigenen Persönlichkeit oder als, oh, jetzt widerspricht er sich aber. Oh, vor einem Jahr hat er aber noch ganz anders gedacht. Ja, das kriegt man ja gern mal vorgeworfen. Ich bin immer ganz dankbar, wenn ich Menschen sehe, die sich entwickeln, die nicht immer auf der gleichen Meinung beharren, die sie schon seit 20 Jahren haben, sondern dass sie einfach darüber hinauswachsen und sagen können, ich habe da meine Einstellung zu verändert und das ist doch großartig. Also auch hier kann es sein, dass ich vielleicht in ein paar Jahren wieder denke, okay, ich will unbedingt wieder angestellt sein. Die Vorzüge sind ja da, ne? Also die Sicherheiten, die ich habe, dadurch, dass ich nicht gekündigt werde, dass ich ein geregeltes Einkommen habe, dass wenn ich krank bin, ich sogar mein Einkommen weiterbekomme, das habe ich jetzt nicht. Wenn ich jetzt krank bin und habe ein Seminar, dann geht mir das Seminargeld flöten. Also dann habe ich einfach nichts verdient, ja? Und dann müssen wir so klarkommen über den Monat irgendwie hinweg und das sind ja schon Risiken, gerade ich, derjenige, der natürlich sehr gerne Risiken eingeht, aber auch ein großer Sicherheitsfanatiker ist. Ich liebe Sicherheit und Geborgenheit. Ich mag es, wenn ich mich darauf verlassen kann, dass was passiert. Und als Selbstständiger kannst du dich einfach gar nicht mehr darauf verlassen, dass irgendwie was passiert. Es kann immer irgendwas dazwischen kommen. Und als Angestellter ist das gar nicht so dramatisch, wenn was dazwischen kommt, weil du einfach erstmal eine finanzielle und damit eine existenzielle Absicherung hast. Gleichzeitig hast du viele andere Dinge, die mich komplett nerven als Angestellter. da habe ich immer jemand, der mir sagt, was ich tun soll. Aber ich will ja wirklich die Welt verändern und viele Systeme sind nicht interessiert daran, die Welt zu verändern. Aber es gibt ganz viele Menschen, die in diesem System arbeiten, dieses System beschützen wollen. Und die wollen dann, dass das System genauso umgesetzt wird. Aber mit diesem System kann man nichts verändern. Oder dieses System ist sogar auf Kosten von Menschen, anstatt zum Wohle von Menschen. Und dann kriege ich die Krise, dann will ich nur noch explodieren oder kotzen. Und das ist ganz, ganz schwer für mich auszuhalten. Und vor allen Dingen, wenn Menschen sich in Sicherheit wiegen, dann müssen sie sich auch nicht mehr so viel Mühe geben. Und ich treffe ganz viele Menschen, gerade auch in den Kitas, die geben sich nicht wirklich viel Mühe. Und dann könnte ich explodieren. Also die sind ja dann safe. Weißt du, so 20 Jahre öffentlicher Dienst, keine Ahnung, irgendwie Angestelltenbeamtenstatus. Und dann musst du dich ja nicht mehr anstrengen. Da ist das Leben dann da draußen. Das Leben findet nach 16 oder 17 Uhr statt. Und ich könnte dann einfach ausrasten, weil ich mir denke, nein, du musst brennen. Solange du diesen Job machst, musst du brennen ohne Ende. Du musst alles geben. Du musst, boah, da merke ich etwas. Das zieht's mir zusammen. Und die ganzen, also ich erlebe einfach unter den Selbstständigen so gut wie keine schwarzen Schafe. Also gerade in meinem Bereich, weil da musst du ohne Ende leisten und liefern, da musst du kämpfen, da musst du einfach zubeißen, du musst einfach, ich wünschte, ihr könntet mich jetzt mal sehen, wie ich gerade hier stehe und mein ganzer Körper ist voll angespannt. Also das gibt es einfach in der Kita-Landschaft oder überhaupt in der Angestelltenlandschaft gibt es einfach zu viel. Da ist halt einfach diese Bequemlichkeit durch diese Sicherheit und ich will ja auch gar nicht die Sicherheit opfern, ne? Man müsste sie opfern, man müsste sagen, okay, du bist leichter kündbar, dann haben wir aber Verhältnisse wie in den USA und das will ich ja natürlich auch nicht. Und das ist irgendwie so ein, boah, das ist so ein zweischneidiges Schwert, ein schmaler Grat, gibt's kein richtig und falsch irgendwie, ne? Und von daher kann ich dir jetzt sagen, Aurelia, ich bin sehr gerne selbstständig und ich liebe diese große Freiheit. Ich kann machen und wie ich will und was ich will und wann ich es will. Ich kann meine Prinzipien vertreten, muss mir keine anderen Prinzipien aufdiktieren lassen und das ist einfach großartig. Und als Angestellter habe ich natürlich gewisse Sicherheiten, aber ich verkaufe auch ganz oft meine Seele, ganz ehrlich. Da gibt es Regeln, da gibt es Regularien, da gibt es Gesetzmäßigkeiten, da gibt es Systeme, Abläufe, Dinge, die ich gar nicht machen will, weil sie mit mir und meinen Werten nicht vereinbar sind, mit mir und meiner Philosophie, mit meiner Idee davon zu leben, mit Menschen zusammen zu sein, Heldentaten zu vollbringen, Menschen zu beschützen, Kinder zu beschützen. Das läuft nicht einher damit und dann kann ich das nicht machen, ne? Und dann werde ich auch noch dafür bestraft, mal ganz ehrlich, wie viele Arbeitgeber gibt es, die, wenn man dann Heldentaten vollbringt, um Menschen zu schützen, dann wirst du auch noch bestraft und sanktioniert, ja? Gerade so, wie ich alle arbeite nicht alleine, ich nehme keine kranken Kinder an, ich nehme meine Vorbereitungszeit und reduziere lieber Öffnungszeiten und Kinderzahlen, anstatt dass ich meine Vorbereitungszeit opfere und so Geschichten. Und dann kriegst du noch Stress mit deiner Kita-Leitung oder mit deiner Kita-Fachberatung und dem Träger und denkst dir so, hä, ich habe hier gerade Heldentaten vollbracht, weil ich die Aufsichtspflicht hier gewährleiste und schütze, damit das Kindeswohl auch schütze und die Fürsorgepflicht auch schütze und die Meldepflicht auch schütze und dann, ne, wirst du schon so behandelt wie irgendwie, keine Ahnung, dann meldest du schon einen Notfall oder eine Sache, die nicht sein darf und kriegst auch dafür noch Stress. Also das sind Sachen, die gefallen mir in dem Dasein als Angestellter null. So, kommen wir zum Abschluss zur heutigen Folge. Mein Buchtipp für euch heute da draußen. Ein philosophischer Buchtipp und gleichzeitig auch, ja, ein Jugendbuch, das ich schon ganz früh gelesen habe. Mit 14 war es mir wichtig, das zu lesen. Da war das Buch auch überhaupt. Ihr kennt es vielleicht, wenn nicht unbedingt lesen. Sophies Welt von Jo Steingartner. Sophies Welt heißt es. Unbedingt lesen, weil es einfach den Horizont erweitert. Und da sind wir wieder auch bei der Anfangsgeschichte, ja. Klar, wenn ich euch das jetzt empfehle und ihr kauft das jetzt und ihr setzt euch dann mit dem auseinander, was es da draußen gibt in der Welt und wie wir damit umgehen, wie abstrakt und wie komplex diese Dinge sind. Natürlich kann es sein, dass euch das nicht unbedingt glücklich macht, erstmal zu erkennen, wie die Welt funktioniert, wie Menschen sein können und wie die Menschen sind. Nicht nur es zu glauben, anzunehmen, zu vermuten, sondern dadurch vielleicht auch zu wissen, wie sie wirklich sind. Das kann einfach wehtun und darauf möchte ich euch vorbereiten, dass das passieren kann. Bei ganz vielen Büchern, die ich euch empfehlen werde, die werden euren Geist sprengen, die werden euer Bewusstsein zum Explodieren bringen, aber das hat einen Preis, okay? Da, Obacht, das hat einen Preis. So, mein Zitat für euch heute ist von Thich Nhat Hanh: Die beste Weise, sich um die Zukunft zu kümmern, besteht darin, sich sorgsam der Gegenwart zuzuwenden. Das liebe ich, finde es grandios, ja, das zeigt einfach, die Zukunft ist jetzt, Also jetzt, nicht erst morgen, übermorgen. Das ist so, was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen. Ja, bitte, unbedingt. Ich weiß, gerade so Sprichwörter könnte man es kotzen kriegen, aber ganz, ganz wichtig. Jetzt, hier in der Gegenwart, müssen wir uns um die Zukunft sorgen. Wir müssen jetzt was tun, um die Zukunft zu schützen. Denn es geht ja auch nicht nur um unsere mickrige, kleine, belanglose Zukunft. Es geht um die Zukunft unserer Kinder und der Kinder unserer Kinder, weil das sind dann unsere Enkel und deren Kinder sind unsere Urenkel. Das ist Familie. Die müssen wir doch beschützen. Wir können doch nicht nur uns beschützen und den Radius in den nächsten 20 Jahren, sondern auch die nächsten 100, 200, 300 Jahre. Also das ist zumindest meine Ambition. Okay, und mein Abschluss-Power-Move-Tipp für euch ist, gönn dir mal eine Power-Minute. Immer dann, wenn du, ich nenne es mal die Power-Minute, immer dann, wenn du aufgeregt bist, wenn dir die Worte fehlen, wenn du ein Blackout hast in Elterngesprächen oder in Kundengesprächen, was auch immer. Immer dann, wenn du dich unwohl fühlst, Angst hast, dann nimm dir mal eine Minute Zeit. Sag demjenigen, dem du gegenüberstehst, mal ganz kurz, dass du auf die Toilette gehen möchtest und dann ganz wieder bei ihm bist. Und diese Zeit, diese eine Minute, zwei Minuten auf der Toilette, die nutzt du für dich, okay? Das heißt, dann lachst du in den Spiegel, du lächelst dich an, du spannst deine Muskeln an und machst so eine Heldenposition, okay? So eine Heldenpose, so wie die alten Griechen früher bei den Olympischen Spielen. Und du sagst dir einfach, wow, du bist krass, du bist geil, du schaffst das. Du wirst jetzt da rausgehen, du rockst die Scheiße fett, das machst du eine Minute lang. Und dann fängt dein Gehirn schon vorher, nach 30 Sekunden an, dein Gehirn denkt, das ist gerade die Realität und schüttet dann die Hormone aus, die du sozusagen mit deinem Körper vorgibst. Das heißt, da wird ganz viel Positives auf dich, dein Immunsystem und deine Fähigkeiten ausgestrahlt. Und das ist so, das kann so helfen, gerade in den Momenten, in denen du dich irgendwie verloren fühlst oder einfach auch wortlos, in denen dir die Schlagfertigkeit fehlt. Unbedingt nimm dir deine Power-Minute, okay? Verabschiede dich ganz kurz, eine Minute vor den Spiegel lächeln, lachen, die Heldenpose machen und dann diese Gefühle, die sich dann entwickeln, die Hormone, die dann ausgeschüttet werden, dann nutzen, wieder rausgehen, demjenigen selbstbewusst mit zurückgezogenen Schultern gegenübertreten und mit klarer Stimme dann antworten oder agieren. Das ist mein Tipp an euch. Ich fand's wieder großartig, dass ihr mit dabei wart und freue mich mit euch gemeinsam schon auf die nächste Folge mit den nächsten geilen Themen und euren krassen Fragen. Bitte unbedingt eure Fragen zu mir einschicken, am besten per Mail oder eure Themenvorschläge und dann werde ich darauf antworten und mich mit euren Themen, für die ihr brennt, auseinandersetzen. Bis dahin, alles Gute für euch. Ciao, ciao. Auf meinem YouTube-Kanal findest du fantastische Videos. Und auf meiner Webseite www.heldentaten-akademie.de findest du alles, um echte Heldentaten zu vollbringen.